eine der wichtigsten Botschaften ist, es ist am Standort möglich. Das war lange unklar, gerade eben aus juristischer, baurechtlicher, bauordnungsrechtlicher Perspektive heraus. Das ist die Erkenntnis, die neu ist und auch das Bekenntnis zum Standort von uns, aber eben auch von der Stadtverwaltung.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir haben uns heute nochmal ein ganz besonders spannendes Thema vorgenommen. Wir, das sind mein Kollege Malte Golsche und ich, Susanne Vetter, haben heute den Geschäftsführer des VfL Osnabrück eingeladen. Michael Welling ist zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, Herr Welling. Schön, dass Sie da sind.
Moin zusammen.
Ja, und wir wollen mit ihm über ein Thema sprechen, das die vergangenen Wochen beim VfL geprägt hat und sicherlich den Verein, die Stadt, die Fans und auch uns in den nächsten Monaten, ja wahrscheinlich eher Jahren noch begleiten wird. Wir sprechen über das Stadion, die Bremer Brücke.
Sehr gerne. Aber die Bremer Brücke ist unabhängig von den aktuellen Entwicklungen immer im Fokus der Menschen.
Das stimmt natürlich. Herr Welling, am kommenden Dienstag gibt es eine Mitteilungsvorlage für den Osnabrücker Stadtrat. Es kommt nun offensichtlich ein bisschen Dynamik in die ganze Sache nochmal rein, Bremer Brücke.
Genau, sichtbar auf jeden Fall. Für uns waren die letzten Wochen dynamisch, für uns waren aber auch die letzten Monate dynamisch. Ich glaube, jetzt ist es eben durch die Mitteilungsvorlage der Stadt dazu gekommen, dass auch viele Leute sehen, was für in den letzten Wochen und Monaten schon geleistet haben und was für ein Programm wir in den nächsten Monaten und Jahren auf der Agenda haben werden.
Da haben Sie schon mal ein bisschen die Gliederung vorgegeben sozusagen, denn bevor wir jetzt in die Zukunft schauen und darüber sprechen, was Sie vorhaben, auch was in dieser Mitteilungsvorlage steht und was das bedeutet und auch so eine kleine Zukunftsvision vielleicht schon mal zeichnen können von der Bremer Brücke, wollen wir noch mal ein bisschen zurückblicken, erst in die Vergangenheit. Herr Welling, wie oft haben Sie denn in den letzten Wochen vom Holzleinbinder geträumt?
Geträumt wenig, hatte teilweise aber auch damit zu tun, dass ich relativ wenig geschlafen habe und deswegen kaum geträumt habe. Geträumt nicht, aber Unwort des Jahres kann man auf jeden Fall sagen, ist der Holzleinbinder. Zumindest das Unwort der letzten Monate für mich.
Das ist der Dachbalken, das sind 45 Dachbalken ungefähr, die da verbaut sind in der Bremer Brücke. Bei vieren ist es zu Problemen gekommen. Dann hat man gemerkt, als man reingebohrt hat, ein Sachverständiger, ein Gutachter hat da reingebohrt und sprach dann den Satz, ui, da kommt ja Wasser raus. Da ist Ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen ein Schauer über den Rücken gelaufen in dem Moment. Jetzt sagt man immer, ja, aber die haben doch von den Problemen im Dach gewusst. Aber war auch das Problem Holzleinbinder eigentlich immer bekannt oder ging es nicht eigentlich auch immer um andere Sachen noch?
Nee, es ging genau eben nicht darum, dass wir genau diese Probleme kannten, sondern uns war bewusst, dass das Dach eine besondere Aufmerksamkeit verdient in Gänze. Das ist aber auch nichts Neues, sondern das ist das, was die letzten Jahre schon immer passiert ist. Zur Einordnung, wir hatten schon vorher auch, bevor ich überhaupt in Osnabrück war, die Aufgabe, das Dach alle 5 Jahre einmal kontrollieren zu lassen durch einen Bausachverständigen, der das eben dann auch regelmäßig getan hat. Und bei der letzten Prüfung in dieser Art war dann der Hinweis, okay, das kommt jetzt inzwischen in diesen Alterszustand, dass es Sinn macht, die Prüfintervalle zu verkürzen. Und das haben wir dann erst alle 2 Jahre und dann jetzt jährlich eben auch getan. Dieser Bausachverständige war im März da. Auch da kam ja viel Diskussion, auch wieso machen die das denn nicht in der Sommerpause? Auch das ist relativ leicht erklärbar. Also es ist der Regelfall, dass man das eben gerade nicht in der Sommerpause macht. Denn wir haben das bewusst eben in dem Regelturnus gemacht, um dann eben zu gucken, was ist möglicherweise in der Sommerpause zu tun. Und so war eben dieser entsprechende Sachverständige im März da, hat sich die Sachen angeschaut, hat die Sachen geprüft und hat gesagt, pass auf, an den einen oder anderen Balken müssen wir im Sommer ran. Was wir da genau machen müssen, kann er sagen, aber er würde sich gerne nochmal den Rat eines entsprechenden Holzsachverständigen holen. Und deswegen muss man auch da sagen, das war ein Versatz, also das war Ende März und der Holzsachverständige war dann Ende April da, hat sich die entsprechend von dem Bausachverständigen identifizierten Trägerbalken angeschaut, hat in einige hineingebohrt und dann kam eben da das Wasser raus. Ja, und seitdem drehte sich dann die Welt ein bisschen schneller und ein bisschen anders. Also das war nicht abzusehen, sondern vielmehr im Gegenteil, noch im März hieß es, da sind ein paar Dinge zu tun, die müssen wir im Sommer erledigen. Wir haben gesagt, das werden wir erledigen. Wie genau, das prüfen wir jetzt. Und dann kam nochmal andere Dynamik da rein.
Und das genau in der Woche vor einem Heimspiel?
Bitte? 2 Wochen davor. Also donnerstags war
ja, gut, ja, anderthalb Wochen, genau. Sagen wir mal. Ja. Mhm. Was natürlich ein recht kurzer Zeitraum ist, um ein Spiel auf die Beine zu stellen. Das hat sich dann so auch herausgestellt, ohne jetzt zu sehr auf die Details eingehen zu wollen, warum und wieso, weshalb das ganze Schalke-Spiel dann am Ende verlegt werden musste oder verlegt werden sollte.
Da würde ich auch extrem schlechte Laune kriegen. Da würde ich vielleicht möglicherweise auch Sätze sagen, die ich anschließend bereue.
Das wollen wir nicht. Wir wollen in diesem Podcast nicht allzu viel schneiden. Und deshalb trotzdem vielleicht nochmal die Frage, die ja weiterhin im Raum steht, dieses Schalke-Spiel, die Verlegung und alles, was damit zusammenhängt, das zieht etwas nach sich, nämlich einen wirtschaftlichen Schaden für den VfL.
Absolut.
Wie kann man den beziffern und was folgt daraus für den Verein?
Wir müssen halt den auch so ein bisschen gliedern. Wir haben Einnahmeausfälle. Also das Spiel hat nicht an der Bremer Brücke stattgefunden. Es hat dann in Hamburg ohne Zuschauer stattfinden müssen. Entsprechend haben wir Einnahmeausfälle aus dem Bereich, sogenannten Bereich Public Ticketing, also die normalen Fans, die eben da im Stadion sind, die eben Eintrittskarten bezahlt haben. Wir haben Einnahmeausfälle im Bereich VIP, Hospitality, Gäste, weil wir auch, wie gesagt, ohne Zuschauer gespielt haben. Wir haben Ausfälle im Bereich Werbung, wir haben Ausfälle im Bereich Catering. Und wenn wir diese ganzen Einnahmeausfälle summieren, dann kommen wir ungefähr auf 600.000, 650.000 Euro, die wir eben eigentlich schon vereinnahmt hatten, die wir dann aber eben nicht realisieren konnten. Und das ist erstmal, sagen wir mal, der Betrag, der im Feuer steht. Dazu kommen dann zusätzliche Organisationskosten. Also, dass wir dann in Hamburg gespielt haben, war ja auch mit zusätzlichen Kosten verbunden, die wir aufwenden mussten. Sie haben es, glaube ich, in dem einen oder anderen Artikel beschrieben. Wir mussten eben die Werbematerialien dahin machen. Wir mussten eine LED-Bande eben entsprechend in Hamburg aufbauen, etc., etc. Also, das war nochmal sehr viel zusätzliche Organisation. Auch im Bereich Sport. Normalerweise hätten wir Heimschläfertum gehabt. Mhm. Die Mannschaft musste einen Tag vorher mit dem Bus hinreisen, war im Hotel, etc. Also, da kommen nochmal dann entsprechende Organisationskosten dazu. Dagegen stehen ein paar Kosten, die wir dann nicht hatten für Ordnungsdienst etc., die ja dann bei uns nicht eingefallen sind, aber auch in Hamburg nicht. Möglicherweise kommen noch Pachtkosten dazu. Da haben wir noch keine finale Aussage von St. Pauli für das Stadion, sodass wir tatsächlich schon einen hohen mittleren Betrag in Fokus rücken müssen, der uns verloren geht. Wir hoffen, können das aber noch nicht abschließend sagen, dass das ein oder andere gewonnen werden kann. Stichwort Kompensation, Begriff, den wir eigentlich nach Corona nie wieder in den Mund nehmen wollten, den wir jetzt aber in den Mund nehmen mussten. Wir haben unsere Public-Karten eben entsprechend da auch rückabgewickelt, haben entsprechend den Fans die Möglichkeit eingeräumt, ihr Geld zurückzubekommen oder eben das umzuwandeln in Tante-Gerhild-Tickets oder eben auch einen Verzicht für unsere Nachwuchsabteilung zu machen. Da haben viele dieses Angebot angenommen, viele haben aber auch, und das völlig zu Recht, gesagt, nein, ich will mein Geld zurück. Und ähnlich sieht es eben im B2B-Bereich aus, wo wir auch Angebote gemacht haben für die Partner, eben entsprechend hier ihre Leistungen, die wir nicht erbringen konnten, in andere Leistungen umzuwandeln, die wir dann erbringen werden. Und deswegen können wir das noch nicht final quantifizieren. Aber, wie gesagt, so ein mittlerer Betrag, also 500.000 bis 600.000 Euro, können da schon zusammenkommen, unterm Strich. Dazu kommt natürlich der gesamte Aufwand, den wir an der Bremer Brücke selbst hatten. Wo wir auch sagen müssen, zum einen das, was wir realisiert haben, um A, das Schalke-Spiel zu retten, aber dann auch B, realisiert haben, um definitiv das Hertha-Spiel zu retten. Auch das summiert sich auf knapp in Gänze tendenziell 300.000 Euro, die wir da alleine für die Brückenbauarbeiten in der Ostkurve aufgewendet haben. So dass man schon sagen kann, das Ganze hat uns knapp 1 Million Euro gekostet, wäre der Holzbalken nicht morsch gewesen.
Ja.
Was bedeutet das denn jetzt für die kommende Saison? Die fehlen ja irgendwo dann, oder? Haben Sie die Hoffnung, dass sich irgendwo noch was auftut?
Nee, wie gesagt, wir arbeiten an den Kompensationen, deswegen ein bisschen hoffen wir, dass sich da was reduzieren wird. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, das ist ein wirtschaftlicher Schaden, den wir erstmal haben. Der ist buchhalterisch in der aktuellen Saison abzubilden. Dennoch werden wir die aktuelle Saison mit einem nennenswerten positiven Ergebnis abschließen. Das heißt, wir werden ungefähr 1 Million plus X als positives Ergebnis der aktuellen Saison haben. Was eben auch gut ist, wir hätten uns gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen schlechter ausfällt, indem wir mehr Prämien hätten zahlen dürfen. Also von daher muss man das ja auch immer ins Verhältnis setzen. Da werden auch durchaus mit 1 Million Euro positivem Ergebnis, also EBIT, aus dieser Saison kommen. Es wäre deutlich mehr gewesen, wenn eben dieses Schalke-Spiel in dieser Art und Weise nicht gewesen wäre. Mit Blick auf die nächste Saison ist es so, dass wir wie immer unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ich glaube, dass wir uns deutlich besser aufstellen, als wir das in der letzten Drittligasaison machen konnten. Das heißt, wir werden auch da, im Wirtschaftsplan haben wir einen höheren Betrag für den Sport vorgesehen, als wir in der Aufstiegssaison tatsächlich dann auch vorgesehen hatten. Wir können uns das erlauben, weil wir an vielen Stellen auch besser geworden sind. Auch hier Beispiel, alleine aus dem Bereich B2B-Erlöse werden wir knapp 1 bis 1,5 Millionen Euro besseres Ergebnis holen, als wir das in der letzten Drittligasaison gemacht haben. Das hat damit zu tun, dass wir da an vielen, vielen Stellen viele Dinge neu gemacht haben. Ich denke an die Brückenschenke, die ausvermarktet ist. Ich denke an die R.Timpe-Kaffee-Lounge, die ausvermarktet ist. Aber auch viele andere Dinge. Wir machen da, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, machen da einen überragenden Job. Dazu kommt, wir haben uns von Infront getrennt. Entsprechend sind die sogenannten Vermarktungskosten geringer, sodass wir sagen können, dass wir alleine eben durch diese Infront-Entscheidung zum einen und durch eben das Arbeiten der Kollegen zum Zweiten und eben durch die Treue unserer B2B-Partner. Wir sind im VIP-Bereich ausverkauft, ausvermarktet und da knapp 1,5 Millionen Euro besseres Ergebnis machen, als wir das noch vor 2 Jahren in der dritten Liga gemacht haben. So, das hilft uns dann natürlich, A, das Defizit durch das Schalke-Spiel aufzufangen, hilft uns aber vor allem auch B, dann eben auch ja, wieder ein vernünftiges Budget auf die Beine gestellt zu haben für die neue Saison, was uns erlaubt, eben vernünftig zu arbeiten und was Philipp Kaufmann, Uwe Koschinat und Co. aktuell erlaubt, eben auch einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen. Also von daher sind wir da sehr zuversichtlich. Da müssen wir noch einiges tun, das ist auch klar. Aber da sind wir ganz zuversichtlich. Die Million hätte ich trotzdem gerne mehr.
Ja, vor allem die 650.000, die sind ja auch dadurch entstanden, wir haben zwar gesagt, wir wollen nicht ganz in die Tiefe und alles nochmal aufwühlen, aber es sind auch dadurch entstanden, dass ja, die DFL dieses Spiel am Donnerstag verlegt hat und zeitgleich auch einen Ort bekannt gegeben hat, nämlich das Millerntor-Stadion in Hamburg. Jetzt waren sie in Verhandlungen mit anderen Stadionbetreibern, unter anderem Werder Bremen war, glaube ich, das, worauf es hinausgelaufen wäre, auch mit der Möglichkeit, dort vielleicht sogar noch mehr Tickets dann zu verkaufen. Schalke musste dem zustimmen durch die Festlegung der DFL auf diesen Spieltag. Man hat ihnen sozusagen das Heimrecht genommen, denn Schalke hat dann gesagt, nee, machen wir nicht. Wie gesagt, über die Gründe und über alles müssen wir jetzt gar nicht mehr lange sprechen, aber gibt es denn aus Ihrer Sicht die Überlegung, da vielleicht auch mal auf die DFL zuzugehen und zu sagen, Leute, der wirtschaftliche Schaden ist auch entstanden, weil ja, ihr so vorgegangen seid?
Ja, das also, war, genau, das ist einer der Aspekte, die also durchaus zu schlechter Laune führen bei uns, weil wir die Gründe bis heute nicht verstehen. Wir sind davon überzeugt, es hätte eine andere Lösung geben können, nochmal, auch unter Berücksichtigung von Wettbewerbsintegrität. Ne? Also das ist dabei an der Stelle wichtig, was eben dann den wirtschaftlichen Schaden für uns nicht hätte entstehen lassen können. Und da ist zum einen formal, das muss man ja an der Stelle differenzieren, also formal einfach die Rolle der DFL zu hinterfragen, die eben aus unserer Sicht ohne Not diese Ortsfestlegung auf das Millerntor definiert haben und wie sich herausgestellt hat, ohne dass die Bedingungen, wie wir am Millerntor spielen, vorher klar waren. Das war aus unserer Sicht ohne Not. Das hätte man anders machen können. Man hätte uns sagen können, passt auf, ihr spielt am Dienstag oder am Mittwoch, also jetzt gar nicht über die Termine sprechend, und ihr sucht ein Stadion. Dann hätten wir möglicherweise eben ein anderes Stadion gehabt, was wirtschaftlich dann deutlich vorteilhafter gewesen wäre. Sehen wir nicht, warum das zwingend notwendig war. Das ist das eine. Das andere ist dann, aber das ist nicht formal, zumindest was die Verantwortlichkeit angeht. Durch diese Festlegung hatte Schalke ein Vetorecht, was den Ort angeht, an dem wir spielen. Und Schalke hat eben der Verlegung nach Bremen nicht zugestimmt. Wir haben sie gefragt, erst telefonisch, da hieß es erst ja. Dann hieß es irgendwann, haben wir gar nicht so gesagt, obwohl Leute dabei waren. Dann hieß es nein, dann haben wir nochmal gesagt, pass auf, wie sieht's aus, schriftlich. DFL hat gesagt, wenn Schalke zustimmt, dann steht einer Verlegung an einem anderen Ort nichts entgegen. Schalke hat dem nicht zugestimmt. So, das ist eine Entscheidung, die hat Schalke gefällt. Das mag man bedauern. Das ist aber dann etwas, wo man Schalke fragen muss, warum die das nicht gefahren haben. Im Ergebnis war es so, dass wir eben ohne Zuschauer gespielt haben. Und deswegen haben wir bei der DFL dieses Thema adressiert, haben auch durchaus deutlich gemacht, dass wir nicht verstehen, warum diese Entscheidung so gefällt wurde. Insbesondere eben auch unter Fragen eben auch der Verantwortlichkeit für die Mitglieder der DFL. Man hat uns gesagt, man wird uns da eine Stellungnahme zukommen lassen. Auf die warten wir gegenwärtig. Und aufbauend auf der Stellungnahme werden wir dann die nächsten Schritte definieren.
Hm. Wenn wir jetzt dann auf die Woche vor dem Hertha-Spiel schauen, das dann ja, also auch da steckte dann viel Zeitdruck hinter. Relativ früh war klar, es sind 3 Stadionbereiche wieder freigegeben durch die Stadt. Die Nutzungsuntersagung für diese 3 Bereiche, Ausnahme die Ostkurve, wurde relativ früh erteilt. Dann hing es an der Frage, kann im Stadion gespielt werden ohne Zuschauer in der Ost, mit Zuschauern in der Ost oder vielleicht auch, nee, das waren die beiden Optionen, korrekt. Wie viel Überzeugungsarbeit mussten Sie leisten bei den Dienstleistern, diese Arbeiten so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen? Unter anderem auch, es war noch ein Feiertag dazwischen, Christi Himmelfahrt.
Ja, auch da, je länger das zurückliegt, desto klarer wird, glaube ich, auch uns, was wir da gemacht haben. Ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug schätzen, was da in dieser Kürze der Zeit passiert ist. Alle, die sich so ein bisschen mit Bau und mit diesen Themen auskennen, haben gesagt, das ist gar nicht möglich gewesen. Und naja, wie das halt so ist, da sagen alle, es ist nicht möglich. Und dann kommt einer her und sagt, es geht doch und zeigt es auch. Ich glaube, das war eine Kraftanstellung von ganz, ganz vielen. Ich möchte an der Stelle wirklich auch in allererster Linie die Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle hervorheben. Hier Markus Dörenkemper und sein Team, die da eben tatsächlich das möglich gemacht haben, die sich dahinter geklemmt haben, die dafür gesorgt haben, dass das funktioniert, die im Austausch mit den Dienstleistern dann waren. Gleichzeitig natürlich auch die Dienstleister, die auch Wochenendarbeit bzw. eben Feiertagsarbeit akzeptiert haben, um das eben möglich zu machen. Das war ein Zusammenspiel von ganz vielen, die da mitgewirkt haben und alle sich ja für den VfL an der Stelle engagiert haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, sind da eben auch die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung Osnabrück. Denn auch in diesem Tempo, mit diesen besonderen Fragen, die wir da hatten, auch das ist nicht selbstverständlich, dass das so schnell geht. Ich glaube, die haben ihre Verantwortlichkeit komplett getragen und sind der gerecht geworden. Aber in dieser Intensität, in dieser Priorisierung dieser Fragen, das war nicht zu erwarten. Deswegen war es ein Zusammenspiel eben aus den Kolleginnen und Kollegen des VfLs, den Dienstleistenden, aber eben auch von den Menschen der Stadtverwaltung, die das möglich gemacht haben, dass da dann ja 4.700 Leute auf der Osttribüne dieses Spiel gegen Hertha spielen konnten, feiern konnten und dann würdigen Abschied aus der zweiten Liga gestalten konnten. Das hat mich berührt, das hat mich aber auch stolz gemacht und irgendwie ist es immer noch irre, dass das gelungen ist.
Inzwischen ist klar, die Ostkurve wird eine ganze Weile noch ohne Dach bleiben. Wie sieht es aber momentan dort aus? Über die Sommerpause wird weiter gearbeitet. Und ja, wie auf was für eine Optik können sich die Leute dann ab dem Juli einstellen?
Ja, wir sind in Osnabrück ja in der Stadt, ich würde jetzt sagen, wo das Cabrio vielleicht nicht erfunden wurde, aber wir haben eine lange Tradition in Osnabrück mit Cabrios und in Osnabrück kennt man sich mit Cabrios aus, VW kann man an der Stelle. Es wird ein Cabrio, also die Osttribüne wird ohne Dach da sein. Was jetzt in der Sommerpause noch zu erfolgen hat, ist, dass wir die verbleibenden Holzleimbinder eben entfernen und die verbleibenden Fetten, das sind die Balken zwischen den Holzleimbindern, eben entfernen, dass wir das eben komplett wegnehmen, auch aus Sicherheitsgründen für die Leute, die eben da dann stehen bzw. da sich möglicherweise verhalten können. Werden da das eine oder andere dann noch machen, insbesondere auch was die Beschallungsanlage angeht, die müssen wir dann neu gestalten, weil diese Lautsprecher aktuell eben an diesen Holzleimbindern, Fetten hängen, die dann zukünftig nicht mehr da sind. Die müssen wir anders platzieren, müssen da eben ein neues Sicherheitskonzept nochmal gestalten. Müssen, weil die Tribüne selbst leider eben auch nicht unbedingt die modernste ist, da auch an den Stufen das eine oder andere nochmal machen. Also es hat dann, nachdem wir das Dach ab hatten vor dem Hertha-Spiel, ja leider geregnet und dann regnete es und tropfte es leider eben auch in die gesamten Catering-Stände rein. Also von daher müssen wir da auch nochmal nachbessern. Das sind die Arbeiten, die wir jetzt in der Sommerpause haben, die wir schon angefangen haben. Wir haben ein sogenanntes Abbruchkonzept geschrieben. Tut gerade mit Blick auf die Bremer Brücke dann immer besonders weh in der Wortwahl. Aber dieses Abbruchkonzept haben wir geschrieben. Das liegt bei der Stadt. Das wird jetzt gerade geprüft. Und dann gehen wir davon aus, dass wir zum ersten Spieltag der neuen Saison die Sachen erledigt haben. Und dass die Leute sich dann auf Cabrio leider aber ganzjährig freuen dürfen. Mhm. Und ich denke, das werden wir hinkriegen, gerade auch mit Perspektive, dass dann das ja auch nur ein vorübergehender Zeitraum ist. Aber wir haben gesagt, wir machen keine Provisorien mehr. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gar nicht so lange weiterreden. Sie wollen mich nur Fragen stellen. Ja, genau.
Wann das findet jetzt alles in der Sommerpause statt oder ist man da schon dabei oder wie ist so der Zeitplan? Das ist ja auch auffällig gewesen, dass zum Beispiel dieses Jahr kein Testspiel an der Bremer Brücke stattfindet. Wahrscheinlich auch mit Blick auf diese Umbauarbeiten, dieses Abbruchkonzept.
Genau, also wir haben halt zum einen die Arbeiten in der Ostkurve, da warten wir auf die Freigabe des Abbruchkonzepts, erst dann können wir auch abbrechen. Neben diesen Problemen in der Ostkurve haben wir ja noch andere Holzleimbinder, wir haben auch die alle nochmal geprüft. Wir haben insgesamt, Sie hatten es eben gesagt, über 40 davon gehabt. Es gibt tatsächlich zwei, die aktuell so sind, dass wir auch da in der Sommerpause ran müssen. Da haben wir lange geprüft, müssen die raus oder haben wir eine andere Möglichkeit der Ertüchtigung?
Einer in der Süd unter anderem und glaube ich einer in der West, richtig?
Genau, einer in der Süd, einer in der West. Ich glaube Nummer 15 und Nummer, keine Ahnung, 42, ich weiß es nicht, aber 15 ist glaube ich richtig. Die hätten, oder es stand im Raum, dass sie auch raus müssen. Wir können sie aber jetzt erstmal ertüchtigen. Auch das ist statisch berechnet. Das heißt, die werden wir jetzt in der Sommerpause auch ertüchtigen. Und richtig ist, genau aus diesen Gründen, weil wir eben Bauarbeiten im Stadion haben, die wir zeitlich noch nicht hundertprozentig abschätzen können und die wir in dem Moment auch nicht im Umfang abschätzen konnten, findet kein Spiel bei uns im Stadion statt in der Sommerpause. Es ist einfach nicht möglich. Deswegen auch eben unsere Vorbereitung eben mit den Spielen, die schon kommuniziert wurden, leider außerhalb von Osnabrück. Genau wie wir eigentlich auch eine größere Saisoneröffnung geplant hatten, mit eben einem Spiel auch an der Brücke. Auch die mussten wir jetzt absagen, weil es eben in der Umsetzung nicht realisierbar ist. Wir werden deswegen beim ersten Training sicherlich einen etwas größeren Event dann realisieren, wo eben unsere Fans dann zum ersten Training dann an die Illushöhe kommen können und da mit unseren Spielern, mit dem Trainerteam dann eben den Saisonauftakt in einer anderen Art zelebrieren können.
Das eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf die Kapazität in der Ostkurve?
Nein, wir dürfen nicht mehr reinlassen, leider.
Ja, das kann ja sein, wenn die Sie sagen, Beschallungsanlage und da muss noch was vielleicht irgendwie abgesichert werden oder so, dass es ja sogar weniger werden könnte. Also es bleibt die gleiche Kapazität.
Es bleibt die gleiche Kapazität, weil die Fläche ist gleich. Das mit der Beschallung werden wir so lösen, dass das keinen Einfluss haben wird. Nein, die Kapazität in der Ostkurve bleibt bei diesen 4.700 plus, ich glaube, knapp 750 im Affenfelsen. Genau.
Sie haben eben schon fast vorgegriffen, will ich sagen, auf die aktuellen Geschehnisse. Am Dienstag soll eine Mitteilungsvorlage in den Stadtrat gehen, die die Zukunftsperspektive für den Standort Bremer Brücke beschreibt. Den aktuellen Stand und das, was die Projektgruppe, die der Verein und die Stadt bilden, beziehungsweise Vertreter des Vereins und der Stadt, erarbeitet hat, eine Idee für eine Zukunft am Standort Bremer Brücke. Standort Bremer Brücke ist das Stichwort, das ist die wichtigste Botschaft dieser Vorlage, dass es ein gemeinsames Gutachten gibt, das beschreibt, dieser Standort kann erhalten bleiben.
Ja, bisschen mehr sogar noch, wenn ich das sagen darf. Also eine der wichtigsten Botschaften ist, es ist am Standort möglich. Das war lange unklar, gerade eben aus juristischer, baurechtlicher, bauordnungsrechtlicher Perspektive heraus. Das ist die Erkenntnis, die neu ist und auch das Bekenntnis zum Standort von uns, aber eben auch von der Stadtverwaltung. Vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich glaube, man muss sagen, dass natürlich Fragen rund um das Stadion immer schon auch diskutiert wurden. Auch mein Vorgänger Jürgen Wehland hatte diese Themen schon zu adressieren und hatte daran auch schon zu arbeiten. Es gab da diverse Arbeiten, auch mit Blick dann auf den Aufstieg, der 2019 stattfand, wo nachgebessert werden musste. Und in dem Zuge war ja ein Spielen in der zweiten Liga nur unter Ausnahmemöglichkeiten denkbar. Es gab die, ja, inzwischen weiß ich, dass das die Machbarkeitsstudie ist von Herrn Nixdorf, der mal ein entsprechendes Konzept gezeichnet hat, ein sehr grobes Konzept gezeichnet hat, was damals eben diskutiert wurde. Ist das verwirklichbar? Damals war aber ja neben den Konzepten in dieser Studie von Herrn Nixdorf ja auch noch ein Neubau auf der grünen Wiese mal angedacht gewesen. Basierend auf diesen Konzepten von der Nixdorf wurde damals eine sogenannte Lärmemissionssimulationsstudie gemacht. Schönes Wort, muss ich mal aufpassen, dass ich richtig aussprechen kann. Diese Lärmemissionssimulationsstudie wurde dann wiederum auch juristisch bewertet. Da gab es schon auch Hinweise, dass das am Standort geht, aber da war man sich noch nicht so ganz sicher. Die Diskussion damals ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, das muss man sagen. Wir haben aber eben auch auf Initiative der Oberbürgermeisterin letztes Jahr im September diese Projektgruppe nochmal neu und auch formal ins Leben gerufen. Vorher war sie tatsächlich eher ein bisschen lose, ein gemeinsames Denken. Jetzt war das eine sogenannte kommunale oder ist das eine sogenannte kommunale Projektgruppe mit eben klar definierten Projektzielen, die eben auch im Rat der Stadt erörtert wurden. Und die sah vor, dass wir bis Ende 2025 eine belastbare Planung realisieren, dass wir bis Ende 2025 auch wissen, ist im Kontext der aktuellen bauordnungsrechtlichen Vorgaben, des sogenannten Bebauungsplans, der Umbau realisierbar oder bedarf es anderer bauordnungsrechtlicher Maßnahmen und wie sehen die aus? Und es sollte bis dahin eben auch eine Frage der Finanzierung, also der Kosten, vorgelegt werden. Und in dieser Projektgruppe arbeiten wir seit letztes Jahr September. Wir, das ist tatsächlich unter Federführung von Thomas Schäfer, einem Mitarbeitenden der Stadt, der diese Projektgruppe leitet, mit Vertretern eben der Stadt, Stadtverwaltung aus den unterschiedlichen relevanten Ämterbereichen und Tätigkeitsbereichen. Genau wie wir als VfL Osnabrück eben mit Vertretern in dieser Projektgruppe unterwegs sind. Da gibt es auch einen Lenkungsausschuss, aber das geht, glaube ich, zu weit. Da arbeiten wir und wir haben, das kann man sagen, in dieser Projektgruppe dann vor allem erstmal auch bauordnungsrechtliche Fragen zu prüfen gehabt. Jetzt nutze ich wieder Worte, die ich noch nicht kannte, aber auch da habe ich viel gelernt. Sehr komplexes Thema und es ist unter anderem eben auch ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, das entsprechend vorliegt, noch nicht in der Endfassung, aber in der präfinalen Phase eben Vorlage. Ich glaube, da ging es vor allem nur noch um Orthographie und formale Fragen, die dann noch zu klären waren, aber nicht mehr um inhaltliche. Und dieses Gutachten von dem Gutachter sagt eben, dass im Kontext des bestehenden Bebauungsplans die Sanierung der Bremer Brücke möglich ist mit den Parametern, die dieser Bebauungsplan vorgibt. Mit Aspekten des Lärmschutzes, die natürlich zu berücksichtigen müssen, mit Aspekten wie Verkehr, Stellplatz. Aber die Botschaft ist, es geht. Es sind sicherlich Hürden zu bewältigen, wie bei jedem Bauprojekt, selbst wenn ich eine Hundehütte baue. Aber es sind Hürden, die überspringbar sind, die wir gestalten können. Und das ist eine Botschaft, die, glaube ich, in dieser Deutlichkeit bislang nicht da war. Und es ist vor allem eine Botschaft, die jetzt nicht nur unsere Sichtweise ist als VfL Osnabrück, sondern die eine Sichtweise ist, die wir gemeinsam gewonnen haben mit den Fachexperten der Stadt, dass da eben eine Möglichkeit besteht, das in diesem Rahmen zu realisieren. Und das ist schon eine sehr, sehr bedeutende Botschaft, die, glaube ich, viele Jahre der Diskussion dann an der Stelle auch abschließen und die dann den Absprung erlauben in die nächsten Schritte. Und wie gesagt, auch da ein Bekenntnis zum Standort, sowohl von uns, VfL Osnabrück, als auch von der Stadt zum Standort Bremer Brücke. Also die Bremer Brücke bleibt am Standort erhalten, wird entwickelt, verändert vielleicht ein bisschen ihr Gesicht, aber behält die DNA, die sie bislang immer hatte.
Mhm. Wurden im Rahmen dieses Gutachtens auch, also in den letzten Jahren waren ja diverse Alternativen auch im Gespräch, mal hier, mal dort, mal komplett woanders. Wurden im Rahmen dieses Gutachtens auch Alternativen geprüft, beziehungsweise anders gefragt, sind die damit für den Verein und die Stadt komplett vom Tisch?
Ja, also der Umfang des Gutachtens hatte nicht die Alternativenprüfung zum Gegenstand, sondern das Gutachten, wie gesagt, verwaltungsjuristische Perspektive oder baujuristische Perspektive, da ging es tatsächlich eher darum, kann man an diesem Standort in diesem Bebauungsplan, der von 1976, glaube ich, ist, das Ganze entwickeln. Und nur das stand im Raum, weil, wenn diese Frage mit Nein hätte beantwortet werden müssen, dann hätte man zwingend über Alternativen nachdenken müssen. Wir wollen aber an der Stelle gar nicht über Alternativen nachdenken, weil, auch das hatte, glaube ich, Frau Pötter in einem Gespräch mit uns mal erwähnt, man muss ja tatsächlich auch überlegen, welche Alternativen könnte es denn überhaupt geben? Also gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, ein neues Stadion irgendwo auf der grünen Wiese zu bauen? Da kommt die erste Frage, wo sollte das sein? Da gibt es sicherlich im Stadtgebiet gar nicht so viele Flächen, die aus unterschiedlichen Gründen in Frage kommen. Dann muss man an der Stelle sagen, dazu müsste auch da an der Stelle neues Baurecht geschaffen werden, was dann auch eine zeitliche Implikation nach sich zieht. Dazu kommt dann sicherlich auch, dass man da auch aus Nachhaltigkeitsgründen sehr kritisch hinschauen muss. Also wir reden eben über Klimawandel, wir reden über Klimaschutz, was notwendig ist. Und warum sollten wir tatsächlich eine zusätzliche Fläche versiegeln? Auch das ist ein Thema, was man sehr, sehr offen ansprechen muss und wo wir auch gesagt haben, fänden wir jetzt nicht unbedingt optimal. Und schließlich muss man da auch nicht nur die zeitliche Perspektive, die eine ganz andere dann wäre, in den Blick nehmen, sondern eben auch das Finanzielle. Und da gibt es natürlich viele, viele Zahlen, die umherschwirren. Wenn man reine Baukosten vergleicht einer Sanierung mit einem Neubau, dann kann man vielleicht schnell zu dem Schluss kommen, dann ist ein Neubau doch eigentlich genauso teuer wie eine Sanierung. Dann vergisst man aber, dass eben andere Themen zu betrachten sind. Das ist ein klassischer Äpfel-Birnen-Vergleich, weil eben bei einem Neubau auf der grünen Wiese brauche ich Infrastruktur. Ich muss die Wege dahin haben. Ich brauche vielleicht neue ÖPNV-Verbindungen etc. Ich muss einen Anschluss machen etc. Da kommen halt ganz, ganz viele zusätzliche Kosten hinzu, die bei einer Sanierung nicht anfallen. Deswegen nein, die Frage war, ist es an dem Standort realisierbar? Die Antwort ist ja, mit einigen Herausforderungen, aber die Antwort ist ein klares Ja. Und deswegen werden wir alles daran setzen, die Bremer Brücke an diesem Standort im Schinkel, was ja auch ein besonderer Standort ist, zu erhalten und da eben eine Zukunftsfähigkeit herzustellen.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!